Merhaba und Salam Aleikum. Zuallererst wünsche ich euch ein wunderbares und erfolgreiches Jahr 2014. In der heutigen Ausgabe beschäftige ich mich ein wenig mit dem Rakshaki. Der Rakshaki ist der Tanzstil, den man am ehesten mit dem orientalischen Tanz verbindet. Geboren aus der Folklore, hat dieser den orientalischen Tanz bühnentauglich gemacht. Zum Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts etablierte sich dieser Tanzstil als der typische orientalische Tanz schlechthin. Der Rakshaki ist dabei eher als Bühnenshow zu betrachten. Es ist im Prinzip der Sammelbegriff einer orientalischen Tanzshow aus verschiedenen Stücken oder Elementen. Unterteilt wird der Rakshaki in zwei Teile: dem eigentlichen orientalischen Tanz und dem sogenannten Tableau. Sie unterscheiden sich in der Musikauswahl, der Bekleidung und der zeitlichen Abfolge. In Ägypten ist der typische Rakshaki immer eine Kunstmusik, die für eine bestimmte Tänzerin komponiert wurde. Dabei ist die Vorgehensweise so, dass die Tänzerin eine unfertige Partitur kauft und diese mit ihren Musikern so weit umarbeitet und fertigstellt, dass das Endergebnis ihre eigene Show ist. Eine Tänzerin in Ägypten ist niemals eine eigenständig arbeitende Person. Sie hat immer ein Orchester unter Vertrag, das für sie arbeitet. Dieses besteht aus ca. 70 Musikern. Je mehr Musiker, desto besser. Eine Tänzerin ohne Musiker wird nicht unter Vertrag genommen. Die Tänzerin finanziert im Vorfeld ihre Show. Das heißt, sie nimmt die Musiker unter Vertrag, sie kauft die Partitur, sie arbeitet diese gemeinsam mit ihren Musikern um, sie feilt an den Feinheiten, sie lässt ihre Kostüme passend dazu anfertigen und so weiter. Eine orientalische Show kann auf diese Weise bereits 10.000 Euro kosten, bevor sie auf die Bühne kommt. Die ägyptische Tänzerin hat auch keine Choreografien. Dafür kennt sie ihre Musik auswendig. Ihre Show ist demzufolge jeden Abend ein wenig anders. Der erste Teil der Show, der orientalische Tanz, kann durchaus so seine 10, 15, 20 Minuten oder auch noch was länger dauern. Dabei wird grundsätzlich im zweiteiligen Kostüm getanzt. Unterteilt wird die Musik hierbei wie folgt. An allererster Stelle kommt das Prälude. Dieses wird immer einer Show vorangestellt. Im Prälude wird das Hauptthema der Musik des Eingangspartes vorgestellt. Es kann instrumental oder mit Gesang sein und auch gegebenenfalls ein Taksim beinhalten. Beim Gesang wird meist etwas über die Tänzerin gesungen. Als nächstes folgt der Eingangspart. Bei diesem wird rhythmisch in der Regel ein Malfouf oder ein Masmoudi bevorzugt. Dabei wird raumgreifend getanzt mit Arabesken oder gelaufenen Kreuzschritten. Man begrüßt sozusagen das Publikum. Außerdem kann hierbei recht sparsam mit dem Schleier gearbeitet werden. Am Ende dieses Teils wird der Schleier abgelegt. Als nächstes folgt das Taksim. Dieser ist vom Prinzip her der Solopart eines Instrumentes. Der Taksim wird in der Regel als Überleitung zum nächsten Teil genommen. Er kann mit deutlichem Rhythmus oder auch ohne gespielt werden. Das Wichtigste hierbei ist die Interpretation der Instrumente und damit die Sichtbarmachung der Musik. Im Anschluss an den Taksim folgen verschiedene Lieder, jeweils getrennt voneinander durch kleine Taksimteile. Hierbei werden bevorzugt bekannte Lieder genommen. Es sind Musikteile, die mit starkem Publikumsbezug getanzt werden. Es kann sich dabei um ein einzelnes Lied, was sehr prägnant ist, handeln oder auch mehrere, die jeweils getrennt durch ein Taksim gespielt werden. In der Regel folgt danach ein Folklore-Teil. Dieses ist aber nicht zwingend vorgeschrieben. Wenn man sich für ein Folklore-Teil entscheidet, sollte man hier keine schwere Musik verwenden. Unter Folklore wird überwiegend Khaliji oder Saidi verstanden, manchmal auch Balladi. Die regionalen und traditionellen Bezüge des Publikums sind hier zu beachten. Bei einem überwiegend aus dem Said stammenden Publikum ist ein Khaliji vielleicht nicht so angebracht. Dann folgt ein Awadi. Der Awadi ist immer im Rakshaki mit drin. Dies ist ein überwiegend langsames Stück. Meist handelt es sich um Balladi-Musik. Und hier der eher langsame, spannungsreiche Teil des Balladi. Die Rhythmen können bis Maksum und Tet gehen. Der Awadi nimmt in der traditionellen Show einen wichtigen Platz ein. Dann kommt ein Trommelsolo. In der ägyptischen Show ist dieses aber nicht zwingend notwendig. Das Trommelsolo wird eher in den westlichen Rakshaki-Shows getanzt und dann meist ans Ende gesetzt. In der Regel folgt danach das Ausgangsstück. Hierbei handelt es sich meist um einen Zweiviertelrhythmus. Die Melodie des Eingangspartes wird oft dabei aufgegriffen. Das Schlussstück sollte leicht sein und möglichst dem Publikum bekannt. Hierbei wird das Publikum zum Tanzen aufgefordert. Wenn man mit Zimbeln tanzt, kann man mit diesen zum Klatschen animieren. Generell ist wichtig, dass die einzelnen Teile der orientalischen Show stets mit kleineren Taksim-Stückchen miteinander verbunden sind, um so eine Kontinuität zu gewährleisten. Sollte man sich für einen ausgedehnteren Balladi-Teil entscheiden, so kommt dieser immer ganz zum Schluss, vor dem Ausgangsstück. Sollte auch ein Folklore-Teil dabei sein, so ist dieser immer vor den Balladi-Teil zu setzen. Nach einer kurzen Umzugspause folgt der zweite Teil des Rakshaki, nämlich das sogenannte Tableau. Das Tableau ist frei gestaltbar in der Musik. Folglich kann es eher in die Richtung Folklore gehen oder Saidi oder modern oder außergewöhnlich oder. Die Tänzerin kann hier ihr ganzes Können zeigen. Unter folkloristisch versteht man hier überwiegend den Balladi. Oder man stellt das Tableau unter ein bestimmtes Motto, vielleicht die Hommage an einen bestimmten Sänger oder Sängerin oder auch Musikstil. Da kann man dann zum Beispiel Stücke nehmen von Farid El Atrash oder Umm Kulthum. Hier kann man als Kostüm durchaus den Einteiler bevorzugen oder auch ganz modern im Hosenanzug tanzen. Bei moderner Musik wird häufig gängige arabische Popmusik genommen. Außerdem kann das Tableau auch spanisch-arabisch sein, wenn es zum Anlass der Show passt. Auch Chamadan kann man wählen, sollte diesen jedoch eher auf Hochzeiten beschränken. Zu beachten ist außerdem, dass bestimmte Tänze bei bestimmten Völkern nicht getanzt werden sollten. Zum Beispiel ist der Bodentanz bei den Jordaniern verpönt. Dies war eine kleine Einführung in den Rakshaki und ich stelle damit keinen Anspruch an Vollständigkeit. Das ist nur die Spitze des Eisberges, die ich jetzt gerade mal ein bisschen angekratzt habe. Und es gibt noch ganz, 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 ganz viel über den Rakshaki zu erzählen. Aber ich glaube, das überlasse ich den Leuten, die richtig versiert in diesem Thema sind. Und als nächstes habe ich dazu die Jamila im Gespräch. Jamila bietet in Offenbach die Rakshaki-Ausbildung an und das werden wir uns gleich mal anhören.
Ich
freue mich, dass ich wieder bei dir sein kann und will dich direkt mal fragen, du bietest ja eine Ausbildung hier an für die Frauen.
Ja.
Rakshaki-Ausbildung.
Genau, Ausbildung zur Rakshaki-Tänzerin.
Das ist also der Name. Und was verbirgt sich dahinter?
Das, was der Name sagt. Eine Ausbildung zur orientalischen Tänzerin. Das heißt, wenn jemand Rakshaki, orientalischen Tanz, vorführen möchte, in Restaurants oder bei privaten Feierlichkeiten oder bei Firmen-Events, so was so die klassischen Auftrittsorte sind, dafür ist diese Ausbildung gedacht.
Wie lange gibt es diese Ausbildung jetzt schon?
Die Ausbildung gibt es jetzt 3 Jahre, 3,5 Jahre ungefähr. Das heißt, der erste Ausbildungsgang ist schon zu Ende. Der ist letztes Jahr im März zu Ende gegangen. Und der zweite Ausbildungsgang steht jetzt ja schon fast kurz vorm Abschluss. Also die starten jetzt ins 5. Modul, in den letzten Teil, und werden im Februar nächsten Jahres ihre Abschlussprüfung machen.
Wow. An wen richtet sich die Ausbildung?
An alle interessierten Schülerinnen mit Kenntnissen ab sehr guter Mittelstufe.
Genau, da hast du mir jetzt die nächste Frage vorweggenommen, nämlich welches Level sollte man unbedingt haben, beziehungsweise welche Voraussetzungen sollte man mitbringen?
Also Level eben, wirklich, also zumindest eine solide Mittelstufe, darauf kann man aufbauen. Was muss man mitbringen? Viel Fleiß, viel Disziplin. Ich bin eine, ich denke mal, gerechte, aber auch strenge Lehrerin. Also,
kann ich bestätigen.
In der Ausbildung ist das was ganz anderes nochmal. Also da fordere ich von den Frauen wesentlich mehr Disziplin als im normalen Unterricht. Weil wer später mal gegen Geld, gegen Honorar tanzen will, an denen setze ich entsprechend hohe Maßstäbe. Und die zu erreichen, braucht viel Ausdauer, Fleiß, Disziplin, Training, Training, Training und unbedingten Willen, diesen Tanz lernen zu wollen und zeigen zu wollen, präsentieren zu wollen.
Ist der Einstieg jederzeit möglich oder gibt es feste Termine?
Also es gibt feste Termine, es startet immer mit dem ersten Modul, wo erstmal das Warm-up vermittelt wird und die tänzerische Basis praktisch nochmal verinnerlicht wird, dass alle mit einem einigermaßen einheitlichen Level in die Ausbildung starten. Quereinstieg ist möglich, wenn gute Vorkenntnisse da sind, aber maximal bis zum 2. Modul.
Wie lange dauert die Ausbildung insgesamt?
Also die Ausbildung dauert ca. 2 Jahre. Ist einmal im Monat ein komplettes Wochenende. Insgesamt sind es 17 Wochenenden, das heißt 10 Stunden pro Wochenende sind 170 Stunden Unterricht, plus natürlich Nacharbeiten zu Hause, Hausaufgaben und so weiter und so fort.
Ja. Ist man vertraglich gebunden, die Ausbildung in einem bestimmten Zeitraum zu beenden oder kann man zwischendurch pausieren?
Also man kann schon zwischendurch pausieren, wenn irgendwas dazwischen kommt. Das ist häufiger der Fall, als man denkt. Dann kann man natürlich im nächsten Ausbildungsgang wieder einsteigen. Wenn man jetzt die Ausbildung bis zum 3. Modul gemacht hat, dann kann man da auch wieder einsteigen, muss dann zwar nochmal die Prüfung wiederholen vom letzten Modul, was man jetzt gemacht hat. Aber ja, also wenn was dazwischen kommt, man kann auch später wieder da ansetzen.
Sind die einzelnen Ausbildungselemente frei wählbar oder festgeschrieben?
Nein, die sind festgeschrieben. Das resultiert einfach daraus, dass die Ausbildung einen sehr strukturierten Aufbau hat. Es fängt eben an bei Modul 1 mit dem Warm-up, mit den tänzerischen Grundlagen, sowohl im orientalischen Tanz als auch tanzspartenübergreifend. Und dann wird Stufe für Stufe darauf aufgebaut. Das heißt, für das 4. Modul zum Beispiel braucht man einfach das Wissen, was im 3. Modul vermittelt wird, und deswegen eben auch dieser feste Aufbau.
Ja, und dann die Frage, die natürlich sehr häufig gestellt wird, ist die Ausbildung staatlich anerkannt?
Also bisher gibt es ja leider noch keine staatlich anerkannte Ausbildung im orientalischen Tanz. Wenn ich irgendjemandem zutraue, das auf die Beine zu stellen, dann ist es Said El Amir,
ja,
weil
dem stimme ich zu.
Er hat einfach auch durch die Ausbildung an der Ivanson-Schule den entsprechenden Background, dass er weiß, was dafür gefordert ist. Aber es gibt viele gesetzliche Hürden in Deutschland, wie auch immer das ist. Und staatlich anerkannt heißt auch dann entsprechend gefördert. Und da ist der Staat natürlich
ja,
schon sehr zurückhaltend. Und da muss einfach auch das entsprechende professionelle Level da sein, wo wir jetzt langsam hinkommen. Aber ja, es wäre zu wünschen.
Ja, schön, das wäre wirklich zu wünschen. Wo kann man die Ausbildung absolvieren?
Also aktuell läuft die Ausbildung eben nur hier in der Orient Academy. In Leipzig war sie jetzt fast bis zum fünften Modul. Da ist leider die Gruppe so geschrumpft, dass ich jetzt es nicht bis zur Abschlussprüfung machen konnte. Zum Teil kommen die Teilnehmerinnen dann hierher. Aber wir haben eben hier in der Orient Academy auch einfach die idealen räumlichen Voraussetzungen, auch die Ausstattung. Wir haben hier in der Nähe Live-Trommler, mit denen ich dann auch zusammenarbeite, oder eben auch die Möglichkeit, mal abends ins Restaurant zu gehen und mal wirklich zu gucken, wie läuft so ein Auftritt ab, wie reagiert das Publikum auf was, was macht ein arabisches Publikum, wie reagiert ein deutsches Publikum, und das sind ja alles Sachen.
Wie die Libanesen oder die Türken,
genau.
Ne? So ist ja,
und das sind eben,
was anderes.
Das sind Unterrichtsinhalte, die die Frauen in der Theorie kennenlernen, und das ist hervorragend, die dann eben auch gleich in der Praxis umgesetzt zu sehen.
Learning by doing.
Genau.
Genau. Gibt es Fremddozenten oder wird die Ausbildung nur von einer Person angeboten?
Also ich biete die Ausbildung alleine an, weil es braucht einen festen, strukturierten Aufbau. Ich bin der Meinung, wenn mehrere Leute eine Ausbildung zusammen anbieten wollen, dann muss das wirklich so sein, dass man über Jahre hinweg schon sehr eng zusammenarbeitet. Ich sehe das bei Yasmina Said mit der Estoda-Ausbildung. Ich sehe das auch bei Said El Amir. Das ist einfach, wenn man sehr, sehr lange mit den Leuten schon zusammenarbeitet und sich im Grunde genommen nonverbal schon versteht, dann und sehr übereinstimmt in der Arbeitsweise, in den Anforderungen, dann ist das möglich. Aber ansonsten denke ich, fällt es eher in den Bereich viele Köche verderben den Brei.
Ja, das ist wahr. Was für Qualifikationen müssen die Ausbilder haben? Ah, nee, du hast ja gerade gesagt, es gibt keine Fremddozenten.
Es gibt keine Fremdausbilder, ja.
Was für Qualifikationen setzt du an dich selber?
Also ich möchte einfach den Frauen alles das vermitteln, was sie tänzerisch und vom Background-Wissen, vom Hintergrundwissen, von der Art und Weise, wie ich mich in der Öffentlichkeit präsentiere, dass ich ihnen dann solides Handwerkszeug vermittle. Und im Grunde genommen in der Ausbildung vermittle ich komprimiert das, was ich in den letzten 25 Jahren gelernt habe. Da gibt es auch keine Vorbehalte, dass ich irgendwas nicht verrate, oder sondern auch nach der Ausbildung steht es den Absolventinnen immer frei, mich bei Fragen oder Problemen zu kontaktieren. Ich helfe ihnen gerne weiter, wenn es um irgendwas geht, um Auftritt, um Gage, um Kostüm oder was auch immer. Also ich denke, das ist einfach auch was, es ist gut, wenn man jemanden mal hat, den man mal fragen kann. Solche Leute hatte ich auch immer.
Ja,
und das
da gibt es leider
Anspruch.
Zu wenig von. Was ist der Schwerpunkt der Ausbildung?
Also Schwerpunkt ist der ägyptisch geprägte Rakshaki, also generell schon eben orientalischer Tanz, aber mit dem Schwerpunkt vom ägyptischen Stil, weil es da natürlich Unterschiede gibt zu anderen Stilrichtungen. Ich sag mal, der russische Stil oder südamerikanische Stil hat deutlich andere Einflüsse, auch libanesisch oder türkisch oder amerikanisch sind einfach anders aufgebaut, deswegen Schwerpunkt ägyptisch.
Wie ist die Ausbildung gegliedert? Was sind die Inhalte der Ausbildung?
Also
das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, aber ich möchte es gerne statisch runterarbeiten.
Ja, es ist eine gute Frage, weil ich finde, der Aufbau ist sehr, sehr wichtig. Es startet mit dem Modul 1, wo eben Tanzgrundlagen vermittelt werden im orientalischen Bereich. eben abgecheckt wird, ob das Level vorhanden ist, was ich brauche, um mit den Frauen zu arbeiten. Auch Tanzsparten übergreifend, das heißt Drehungen, Balance, Haltung, Raumrichtungen, solche Sachen. Basispositionen von Füßen und Armen aus dem Ballett, alles das. Mhm. Im zweiten Modul dreht sich alles um den ägyptischen Stil, das heißt, da werden Techniken vermittelt, die typisch sind für den ägyptischen Stil, sowohl im klassischen, also ich sag mal jetzt so aus der Zeit Mona Said, Fifi Abdu, Suher Saki und so weiter, aber auch im modernen ägyptischen Stil, wie er eben heute in Kairo getanzt wird. Das wird vermittelt mit eben Technik, mit Hintergrundwissen und natürlich auch in der Praxis. Dann im dritten Modul dreht sich alles um Baladi. Baladi ist eben einfach die Grundlage für den Rakshaki. Da kommt sehr viel Musiktheorie mit dazu. Das heißt, es wird sehr das wichtig, gesamte arabische Musiksystem erläutert. Das ist für viele Frauen erstmal sehr kompliziert, sehr Neuland fremdartig. Ja. Also da musste ich einfach auch sehr viel recherchieren. Da habe auch ich sehr, sehr viel Neues gelernt. Es geht um das System der Improvisation, der Makamat, welcher Makam welche Stimmung vermittelt. Also alles rund um die arabische Musik und welche Emotionen sie vermittelt. Mhm. Im tänzerischen Bereich geht es sehr viel um Improvisation eben. Das finde ich auch neben Choreografien einen sehr wichtigen Punkt. Mhm. Jede Tänzerin muss auch improvisieren können. Und geht dann weiter im vierten Modul, verschiedene Stilrichtungen im orientalischen Tanz in der Theorie. Das heißt, auch berühmte Tänzerinnen natürlich, dass man die Namen kennt, dass man weiß, wer gehört zu welcher Stilrichtung, wer war prägend. Und im vierten Modul startet es eben auch schon mit dem eigenen Erstellen von Kombis oder eben auch Kombis aus den verschiedenen Folklorearten, Mowashahat, Saidi, also die Folklorearten, die man im Rakshaki begegnet. Es ist keine... Es ist keine reine Folklore.
Die leider sehr selten getanzt werden. Ne?
Ja, also es geht eben auch nicht um die reine Folklore, sondern nur um die Folklorearten, die wir im Rakshaki innerhalb von der Routine wiederfinden. Mhm. Und ja, im fünften Modul geht es dann darum, die eigene Show-Choreografie zu erstellen. Die Teilnehmerinnen müssen sich eine Musik aussuchen zwischen 6 bis 8 Minuten, müssen selber eine Choreografie dazu erstellen von A bis Z und werden dementsprechend natürlich dabei unterstützt und gecoacht. Mhm. Und es wird eine Gruppenchoreografie eingeübt, die ist eben auch Bestandteil von der Prüfung. Und zum Schluss geht es einfach um das Gesamtobjekt. Also ich lege einfach die Prüfungsmaßstäbe an, die der ganz normale Zuschauer auf einer Feier oder im Restaurant eine Tänzerin hat. Wie sieht sie aus? Wie präsentiert sie sich? Wie ist das Styling, Make-up, Schmuck, Kostüm, Haare?
Passt alles zusammen.
Alles, also einfach komplettes Gesamtbild.
Das Gesamtpaket, was nachher dann auch irgendwann mal gebucht wird.
Ganz genau. Was dazu noch über alle Module läuft, ist das Zimbeln und die Rhythmuskunde, die ist von Anfang an dabei. Ja. Fängt im ersten Modul an, bis zum vierten Modul, ich glaube, sind über 20 Rhythmen, um die 25 Rhythmen, die vermittelt werden. Und das Zimbeln geht hin bis zu einem Trommelsolo mit Zimbeln, was entsprechend umgesetzt werden muss.
Wow, das ist Hammer.
Es ist ein straffes Programm.
Ja, also gerade Zimbeln. Also viele sträuben sich ja gegen das Zimbeln. Also ich habe auch jahrelang gebraucht, bis ich mich ans Zimbeln getraut habe. Und ich muss sagen, ich war damals bei dir in einem Workshop Zimbel-Choreografie. Und da habe ich erst Spaß gekriegt am Zimbeln. Und jetzt quäle ich meine Frauen damit.
Ja, das ist was ich sehr gut finde. Also was mich sehr erstaunt hat, Teilnehmerinnen, die am Anfang sehr große Rhythmusprobleme haben, also wirklich Probleme, den Takt zu halten beim Tanzen, da merke ich einfach, wenn die Maßstäbe angelegt werden und das heißt, du musst das können, nicht fehlerfrei, aber eben so, dass es solide Leistung ist, das ist sehr erstaunlich, was sich da tut. Also ich kenne Teilnehmerinnen, die haben wirklich zu Hause mit dem Metronom gearbeitet und hatten wirklich am Anfang schwere Rhythmusprobleme und haben zum Schluss wirklich gute, solide Leistungen gezeigt. Es ist erstaunlich, was ich auf diesem Gebiet tun kann, wenn man muss oder wenn man will.
Genau. Ja. Genau. Wie wird am Abschluss geprüft? Ist die Prüfung in Teilbereiche gegliedert? Gibt es Zwischenprüfungen?
Es gibt Zwischenprüfungen. Es gibt bei jedem Modul Zwischenprüfungen. Sowohl schriftlich, also in der Theorie. Es gibt zu jedem Modul ein sehr umfangreiches Handbuch. Das hat so zwischen 40 bis 80 Seiten, wo alles nachgelesen werden kann. Es gibt dazu sehr umfangreiches Material. Das heißt, alles, was im Rahmen der Ausbildung erarbeitet wird, die Schrittkombis und so weiter, werden aufgenommen auf Video, sodass die Frauen alles zu Hause nacharbeiten können. Das wird eben auch vorausgesetzt und das wird jeweils auch immer geprüft. Das dient einfach dazu, dass man sieht, es nutzt niemandem was mit Balladi anzufangen, wenn noch nicht die Basis für den orientalischen Tanz gelegt ist, sage ich mal. Und dem dienen einfach diese Zwischenprüfungen. Die sind immer in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Das heißt, es gibt eine Prüfung in der Theorie, das ist ein Multiple-Choice-Test, zum Teil auch mit Erkennen, zum Beispiel von Rhythmen, dass man hören muss, oder Erkennen von bekannten Stücken, die man so identifizieren können sollte. Es gibt einen Bereich, dann natürlich das Zimbeln wird immer geprüft. Es gibt einen Bereich, dass eben Schrittkombis vorher vermittelt werden. Bis zum vierten Modul werden die jeweils vorher erarbeitet. Die Frauen haben Zeit, sie zu Hause nachzuüben und die werden dann letzten Endes geprüft. Oder auch beim Balladi eben Improvisation auf ein bis dato noch nie gehörtes Stück.
Wow.
Im vierten Modul ist es dann so, dass die Kombi wirklich erst am Prüfungstag morgens vermittelt wird und nachmittags direkt geprüft wird. Und dass auch hier zum Beispiel eine Trommelsolo-Improvisation geprüft wird.
Ja, das klingt ja schon ziemlich hart. Von wem wird geprüft? Ich gehe mal aus von dir dann.
Also die Zwischenprüfungen nehme ich ab. Da bekommen die Teilnehmerinnen aber auch ein sehr detailliertes Feedback. Das heißt, es gibt für jede Prüfung einen Bewertungsbogen. Es gibt ein sehr klares Bewertungsschema, was den Teilnehmerinnen auch offen dargelegt wird. Das heißt, jeder kann nachvollziehen, wieso habe ich für den und den Fehler so und so viele Punkte abgezogen bekommen. Das wird alles im Vorfeld sehr klar kommuniziert. Und die nehme ich alleine ab, die Abschlussprüfung letzten Endes, die dann eben aus dem Auftritt vor Publikum besteht, die nehme ich nicht alleine ab. Da gibt es noch zwei weitere Prüfer. Einmal eine Prüferin, die speziell auf Estoda-Technik, eben auf saubere Tanztechnik schaut. Und zum anderen jemanden, der eher vom tanzspartenübergreifenden Bereich kommt und auf diese Dinge nochmal gezielt schaut.
Wie sind denn die Bewertungskriterien dann nachher?
Also in der Abschlussprüfung ist es einfach so, dass geprüft wird, einmal natürlich, wie präsentiert sich die Tänzerin, das heißt das Kostüm, das Make-up, die Frisur, alles was Outfit betrifft. Dann gibt es natürlich Punkte für die Musik. Auswahl, ich sage jetzt mal, wie wird die Musik umgesetzt, ist es stimmig, passt das tänzerisch einfach, wie ist die Qualität? Ja, alles das, was der Betrachter vielleicht, der Nicht-Fachmann, zwar nicht so auseinanderdröseln kann, aber was er intuitiv eben als Maßstab auch anlegt.
Ja. Welches Zertifikat hat man am Ende?
Also man kriegt zwei Zertifikate. Das eine ist eben das Zertifikat, was man dann eben auch entsprechend als Nachweis einreichen kann. Da steht eben drauf, dass man geprüfte Rakshaki-Tänzerin ist, dass man die und die Ausbildungsinhalte in dem und dem Zeitraum gemacht hat. Das andere ist nochmal ein Zeugnis, wo wirklich auch nochmal die Punktzahlen drinstehen von den gesamten schriftlichen Tests und auch von der Abschlussprüfung.
Ah, okay. Muss man sich dann regelmäßig weiterbilden, um das Zertifikat zu behalten? Und in welchen Zeiträumen erfolgen die Weiterbildungen?
Also man muss sich weiterbilden, ganz klar. Ich bin einfach der Meinung, jemand, der sich nicht weiterbildet, ist ganz schnell weg vom Fenster. Ja. Auf der Homepage gebe ich verschiedene Lehrer vor, bei denen diese Weiterbildungen absolviert werden können. Da es eine Ausbildung für ägyptischen geprägten Rakshaki ist, sind im Grunde genommen Lehrer, die diesen Stil vermitteln, dann auch anerkannte Fortbilder. Das heißt, da ist zum Beispiel eine Jelina mit dabei, da ist Momo Kadus natürlich mit dabei, da ist auch Randa Kamel mit dabei oder Mata Korsun. Also eigentlich einfach alles auch Leute, wo mich jemand fragen würde, du, was hältst du davon? Lohnt sich das, zum Workshop zu gehen? Ich würde sagen, ja, auf alle Fälle, geh dahin. Klar. Die sind...
Also wer Jelina einmal erlebt hat.
Ja, und ja, da gibt es eben ganz viele.
Wie viel kostet die Ausbildung insgesamt? Wie viel Geld muss man investieren? Zahlt man dann auch pro Ausbildungseinheit oder direkt den Gesamtpreis?
Nein, ich gehe immer davon aus, ich versuche meinen Teilnehmerinnen immer das anzubieten, was ich gerne als Schülerin auch hätte. Ich glaube, 17 Wochenenden hat man ausgerechnet, geht die Ausbildung. Jedes Wochenende kostet 170 Euro. Mhm. Da sind aber alle anderen Kosten mit drin. Das heißt, die Unterrichtsmaterialien, die Handbücher, alles. Und die werden jeweils zu diesem Wochenende bezahlt.
Ah, okay.
Also es ist ein Betrag, der sich dann gut verteilt. Mhm. Und ich denke, die Ausbildung ist auf jeden Fall, was ich von den Teilnehmerinnen höre, den Preis wert.
Mhm. Kostet die Prüfung am Ende extra?
Es gibt eine Prüfungsgebühr. Also das letzte Wochenende, eben das Prüfungswochenende, kostet dann keine 170 Euro mehr. Das kostet, ich glaube, 100 Euro. Das geht aber direkt in die Abschlussprüfung. Das heißt, das Geld wird eigentlich immer dafür verwendet, einmal für die Reisekosten der Prüfer auch, aber vor allen Dingen, um den entsprechenden Rahmen für die Show zur Verfügung zu stellen.
So eine Halle ist ja nicht gerade billig.
Ja, also im Normalfall ist es eben nicht in der Halle, weil es ist ganz wichtig, es ist keine Bühnentanzausbildung, sondern eben eine Ausbildung für die freie Bühne, also nicht für die Theaterbühne.
Du mietest dann ein Restaurant an, oder wie geht das dann?
Das wäre zum Beispiel... Ein möglicher Rahmen, eben ein festliches Restaurant oder eben auch hier im Studio. Aber es ist ganz wichtig, dass es keine erhöhte Bühne ist, dass es keine klassische Theaterbühne ist, sondern dass es eine freie Bühne ist, so wie es die Tänzerinnen später auch eben vorfinden bei Geburtstagen, Hochzeiten und so weiter.
Okay, ja, dann vielen Dank, Jamila, dass du meinen Fragebogen hier mit mir durchgearbeitet hast. Und ich freue mich, dass ich vielleicht irgendwann mal wieder bei dir zu Gast sein darf.
Ja, oder du kommst einfach im Februar vorbei, wenn die Ausbildung, die jetzt gerade läuft, Abschluss hat und schaust dir einfach an, was die Tänzerinnen da auf die Beine stellen.
Weil gerne, das wäre vielleicht auch mal was für eine kleine Reportage dann.
Sehr schön, ja, gerne.
Okay, danke schön.
Danke dir, Corinna. Tschüss.
Ja, und damit möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Ich freue mich, wenn ihr zugehört habt. Und ach ja, die Musik der heutigen Sendung stammt von Beata und Horacio Cifuentes von der CD Valley of the Kings und ist natürlich GEMA-frei. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen Tschüss und bis bald, eure Chiara Naureling.